Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden.
Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr.
Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz.
Wir reden über anarchistische und anti-autoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart.
Herzlich willkommen zu unserer November-Sendung. Wir beschäftigen uns heute mit dem System Fleischindustrie, welches mit Milliarden EU-Subventionen unterstützt und am Laufen gehalten wird. Das System Fleischindustrie ist ein perfides, ausgeklügeltes System, welches für massives Leid und strukturelle Gewalt gegenüber menschlichen und nichtmenschlichen Tieren verantwortlich ist. Die Fleisch- und Tierindustrie ist komplex und ein stark verzweigtes System, wo es ziemlich viele Teilaspekte gibt, die wir heute nicht alle beleuchten können. Aber genau, wir wollen euch einen Einblick geben, so auf verschiedenen Ebenen, sowohl aus aktivistischer Sicht wie auch so erklärt anhand von einigen Big Players und auch noch so ein paar historischen Einordnungen. Zu Beginn ist auf jeden Fall zu sagen, dass es ein gewaltvolles Thema ist und wir auch so Schlachthausberichte mit reingeben in kurzen Zitaten und auch das Leid der ArbeiterInnen ansprechen. Also genau, wenn euch das zu viel wird, dann schaltet bitte aus. Ich möchte beginnen mit einem Zitat von Élisée Reclus, welcher von 1830 bis 1905 gelebt hat und schon in der beginnenden anarchistischen Bewegung die vegetarische Lebensweise propagiert hat. Er hat in verschiedensten Zeitschriften publiziert zu theoretischen und auch praktischen Aspekten des Anarchismus und hat seine Kritik an der Ausbeutung und an den Herrschaftsverhältnissen auch immer wieder ganz klar mit auf Tiere ausgeweitet und hat auch zu der Zeit schon generell auch die Ausbeutung der Natur durch den Menschen klar kritisiert und in dem Konsum von Fleisch so eine immoralische Lebensweise erkannt und die Diskriminierung von ärmeren Menschen und von anderen Menschen anderer Nationen damit auch in Verbindung gebracht, dass halt Tiere so ausgebeutet werden und einfach umgebracht werden. Was ihn teilweise mit dahin gebracht hat, war ein Erlebnis in jungen Jahren, als er noch Kind war, wo seine Mutter ihn auf den Weg schickt, ein Stück Steak aus dem Schlachthaus zu holen. Ich zitiere: "Ahnungslos machte ich mich fröhlich auf dem Weg, um die Bitte zu erfüllen, und erreichte den Schlachthof. Ich erinnere mich noch an diesen düsteren Hof, wo furchteinflößende Männer mit großen Messern, die sie an blutbespritzten Kitteln abwischten, hin und her eilten. Der große, in einer überdachten Vorhalle hängende Rumpf eines ausgeweideten Tieres erschien mir außerordentlich viel Platz einzunehmen. Von dem weißen Fleisch tropfte eine rote Flüssigkeit auf den Boden. Zitternd und still stand ich in diesem blutbespritzten Hof, unfähig weiterzugehen und zu erschrocken, um wegzulaufen. Ich weiß nicht, was dann passierte. Es ist aus meiner Erinnerung verschwunden. Ich meine, gehört zu haben, dass ich ohnmächtig wurde und dass der freundliche Schlachter mich in sein Haus trug. Ich wog wohl nicht mehr als eines jeder Lämmer, die er jeden Morgen schlachtete."
Ein paar Fakten zur Fleischindustrie. Die Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen prognostizierte die weltweit produzierte Menge an Fleisch auf rund 333 Millionen Tonnen. Im Vergleich zum Jahr 2000 wuchs somit die produzierte Fleischmenge um 100 Millionen Tonnen an. Die Big Player der Fleischindustrie hier für Deutschland sind vier Stück, also die Tönnies-Gruppe, Vion Food Group, Westfleisch, die PHW-Gruppe, die den Flügelsektor quasi bestimmt.
Und damit wir so ein Gefühl bekommen, mit wem wir uns hier eigentlich beschäftigen, Diese Tönnies-Gruppe, von der eben schon gesprochen wird, ist hier einer der führenden Fleischarbeiterinnen in Deutschland. Und die erwirtschaften so eine Höhe von 7,3 Milliarden Euro. Das heißt, sie sind damit das größte Unternehmen in diesem Bereich der Fleisch- und Fleischwarenindustrie in Deutschland.
Um nochmal so einen kleinen Einblick zu geben, was die Tierindustrie eigentlich verbindet, ist halt eine zusammenhängende Kette an unterschiedlichen Profiteurinnen, angefangen von Besamungsanlagen, Brütereien. Ein großen Player ist der Futtermittel oder die Futtermittelindustrie, genauso wie Käfiganlage und Maschinenherstellerinnen. Die Tiermedizin, sprich die Pharmaindustrie, spielt eine große entscheidende Rolle. Es gibt sogenannte Mast- und Veredelungsbetriebe, Großschlachtereien, Bauernverbände und Landwirtschaftsgesellschaften, ein großer Lobbyverband und weitere Investoren, wie zum Beispiel so eine landwirtschaftliche Rentenbank, die dafür da ist, Kredite und Investitionen für die deutsche Agrarwirtschaft bereitstellt. Es gibt Versicherungsanstalten und unzählige Informations- und Marketingportale.
Also wir sehen, das ist ein Riesennetzwerk und es gibt nach wie vor ziemlich viele sehr wohlgesonnene, sowohl Parteien als auch PolitikerInnen, denen das sehr gut gelingt, diese Fleischhegemonie in unserer Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Wie passiert sowas? Die Politik unterstützt zum einen Gesetze und Gesetzesänderungen, die eben Zustände erhalten in diesem Industriebereich. Es gibt diese sogenannten Lobbyverbände, die ja immer mal wieder so auftauchen, die gerade auch in der Fleischindustrie eben ganz stark Justiz und auch Politik beeinflussen und eben mit einer steigenden Ablehnung und Thematisierung der Massenhaltung, also der Massentierhaltung in den Medien, steigt natürlich auch so ein bisschen das Etat für diese ganze Imagepflege und Werbung für genau diese Industriezweige.
Genau, und so ein Beispiel für eine Imagepflege ist zum Beispiel das Thema Kükenschreddern, das weiterhin erlaubt ist. Und da hat der Bauernverband Schleswig-Holstein eben vorgeschlagen, dass die getöteten Eintagsküken an Katzen verfüttert werden sollen, was teilweise eben auch schon passiert. Und der Bauernverband ist eben der Meinung, dass dies eben den vielen anderen Kleintieren helfen könnte, weil sie geschützt werden, weil diese sonst den Katzen zum Opfer fallen würde. Und demnach wäre das quasi aktiver Tierschutz. Und die Geflügelbranche würde somit zum Tierschutz beitragen und hätte die ganze Kritik eben nicht verdient.
Das ist schon großartig. Die Singvögel überleben, weil die Katzen die Küken jetzt essen. Das macht total Sinn. Also da muss man erstmal drauf kommen auf jeden Fall. Was natürlich auch ein spannender Punkt ist, dass eben so Pressegespräche, Filme, in denen halt geworben wird, Broschüren, vor allem auch für die Schule, ist natürlich immer wichtig bei der Bildung. Das sind alles Dinge, die eben diese Verbände und diese Agrarlobby nutzt, um eben so verschiedene Strategien, um eben ihr Image gut zu erhalten und eben die Tierindustrie da weiter gut aufrecht stehen zu lassen. Und da gibt's so auch ganz explizite so Kommunikationsstrategien, wie diese Tierindustrie dort sich darstellt.
Genau, und darauf hingehend nochmal so ein Beispiel, dass eben die Zielgruppe der Agrarlobby auch ganz speziell Kinder und Jugendliche sind, die eben, wie schon vorhin erwähnt wurde, mit verschiedenen Mitteln wie Broschüren und Kinderbücher, Arbeitsblätter und eben auch diesem Schulmaterial zu zukünftigen Verbraucherinnen gewonnen werden sollen und eben auch ein frühes Vertrauen aufgebaut werden soll zu der modernen Landwirtschaft. Und da gibt's halt auch so ein Beispiel, das ist ein Buch, was von der Interessengemeinschaft Schweinehalter rausgegeben wurde. Und da gibt's so Bilder, zum Beispiel, wie viele Kinder in so eine Ferkelaufzuchtstall passen. Und ich finde, das ist schon mal so ein eindeutiges Bild, wie eben so eine positive Bindung zur konventionellen Landwirtschaft aufrechterhalten werden soll.
Thank you. der Industrie formiert sich natürlich auch Protest, weshalb wir euch jetzt das Bündnis gemeinsam gegen die Tierindustrie vorstellen wollen. Es wurde im Juli 2019 gegründet und es führt unter anderem Aktionen gegen Schlachtfabriken in Deutschland durch. So gab es am 4. Juli 2020 die Besetzung einer Tönnies-Schlachtfabrik in Reda-Wiedenbrück, wo zuvor ein massiver Corona-Ausbruch bekannt geworden war. Und diese Aktion erfuhr eben bundesweit große Aufmerksamkeit und machte auf die unerträglichen Bedingungen sowohl für menschliche als auch für nichtmenschliche Tiere innerhalb der Fabrik aufmerksam. Diesen September fand ein Aktionstag ebenfalls gegen Tönnies in Düsseldorf statt. Und vor zwei Wochen, am 2. November, wurde eine Tönnies-Schlachtfabrik in Kellinghusen in Schleswig-Holstein besetzt. Wir haben mit zwei Personen vom Bündnis gemeinsam gegen die Tierindustrie gesprochen und sie interviewt, wovon ihr jetzt den ersten Teil hört. Die beiden stellen sich erst vor und dann das Bündnis.
Ja, hallo, ich bin Rieke. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin seit Anfang an beim Bündnis gemeinsam gegen die Tierindustrie dabei. Wir haben uns letztes Jahr gegründet. Das ging, wurde initiiert von der Gruppe Animal Climate Action, die sich schon eine Weile dafür einsetzen, dass die Tierrechtstierbefreiungs- und die Klimagerechtigkeitsbewegung näher zusammenwachsen. Und die haben eingeladen zu einer großen Aktionskonferenz mit dem Ziel, dieses Jahr eine Massenaktion zivilen Ungehorsams gegen die Tierindustrie zu organisieren, und haben da Gruppen aus auch verschiedenen Bewegungen schon eingeladen, die was gegen die Tierindustrie haben könnten oder klarerweise haben, weil wir eben das Thema so als Querschnittsthema sehen, wo es um Tierrechte natürlich geht, aber auch um Klima, um Umwelt, um ArbeiterInnenrechte, um globale Gerechtigkeit auch. Ja, und da ist also ein breites Bündnis entstanden. Die Massenaktion konnten wir leider nicht durchführen dieses Jahr wegen Corona. Da war ein Aktionscamp und eben eine große Aktion, Blockade oder ähnliches angedacht. Aber wir hoffen, dass wir das nächstes Jahr machen können.
Ich bin Karl, ich bin auch im Bündnis gemeinsam gegen die Tierindustrie aktiv und genau wie Rieke auch schon vom Anfang an. Und hast du, Rieke, eigentlich alles gesagt?
Vielleicht noch einen Punkt, dass wir natürlich jetzt das Jahr über trotzdem nicht untätig waren, sondern versucht haben, auch in der Corona-Zeit aktiv zu bleiben. Wir haben so digitale Sachen gemacht und auch einige Aktionen, also dezentrale und auch einzelne Blockaden an Schlachthöfen. Ja, und nur die Massenaktion ist eben ins Wasser gefallen.
Mhm. Du hattest vorhin schon gesagt, dass ihr quasi mit unterschiedlichen oder mit anderen Bewegungen zusammenarbeitet. Kannst du oder ihr nochmal kurz zusammenfassen, welche das konkret sind und vielleicht auch, wie sich das konkret abbildet, wie ihr euch unterstützen könnt?
Karl, vielleicht du?
Ja, ja. Sorry. Genau, also wir versuchen halt das Thema Tierindustrie, das war uns von Anfang an wichtig, aufzuzeigen. So wurde auch zu der Aktionskonferenz im Sommer 2019 eingeladen, aufzuzeigen, dass das Thema Tierproduktion halt eigentlich viele Bewegungen irgendwie betrifft oder etwas angeht. Genau, neben der Tierrechtsbewegung, die Tierproduktion, Fleischindustrie, Milchindustrie ja schon sehr lange als klaren irgendwie Gegner hat, betrifft es eben auch die Klimagerechtigkeitsbewegung, dadurch, dass die Tierindustrie maßgeblich mit zum Klimawandel beiträgt, aber auch die Bewegung für Ernährungssouveränität gegen Vertreibung von Kleinbäuerinnen von ihrem Land in Lateinamerika beispielsweise, aber auch Gewerkschaften und die Arbeiterinnen in der Tierindustrie, die da genau extremer Ausbeutung ausgesetzt sind. Und ja, uns war es von Anfang an wichtig, diese Bewegung irgendwie zusammenzubringen, gemeinsames Bündnis mit einem gemeinsamen Programm genau aufzubauen. Und da haben wir ja eigentlich von Anfang an diese Bewegung oder Gruppen aus diesen Bewegungen angeschrieben, angesprochen, und habe jetzt mit der Corona-Krise ist das Thema Arbeitsbedingungen in den Schlachthöfen halt nochmal sehr präsent geworden durch auch viele Corona-Ausbrüche in den Schlachthöfen. Das war halt irgendwie so ein Punkt, wo wir nochmal mehr auf Gewerkschaften, Arbeitsrechtsinitiativen zugegangen sind und gemeinsame Sachen verfasst haben, aber auch gemeinsame Aktionen, wie beispielsweise eine Demonstration in Düsseldorf gegen Tönnies das System Tönnies zusammen mit der Gruppe Aktion gegen Arbeitsunrecht, aber auch genau in Kellinghusen hatten wir eine Demo gemacht gegen Tönnies, was auch zusammen aus lokalen Arbeitsrechtsinitiativen, die auch auf der Demo gesprochen haben. Also da gibt es gerade sehr viele Verbindungen und eine sehr gute, große Zusammenarbeit.
Die letzte Schlachthofblockade war ja jetzt erst kürzlich am 2.11. Und da würde mich mal interessieren, wie die Blockade so vor Ort ablief und wie intensiv so die Vorbereitungsphasen waren.
Da würde ich auch antworten. Die Vorbereitungsphase. Natürlich ist, das merken wir allgemein im Bündnis, ist die Corona-Situation, wirkt sich natürlich schwierig aus auf politische Organisierung und das Schaffen von Treffen, dadurch, dass einfach gemeinsame Plenars, das Zusammenkommen und Aktionen einfach irgendwie schwieriger geworden sind, bis teilweise so auch nicht mehr stattfinden konnten. Deswegen war die Vorbereitung sehr intensiv. Wir mussten ganz viele Dinge beachten, die wir bei vergangenen Aktionen der letzten Jahre nicht beachten mussten und haben uns aber gut darauf vorbereitet, hatten auch ein gutes Hygienekonzept entwickelt für die Vorbereitung, was auch sehr gut lief. Es waren irgendwie viele Leute beteiligt und ja, wir konnten die Aktion so durchführen. Das war total gut. Also wir haben auch lange Zeit vorher gebannt. Okay, wie ist das mit der Corona-Situation? Können wir das irgendwie gerade, ist das verantwortbar, so eine Aktion gerade in dieser Zeit zu machen? Haben uns aber dafür entschieden, gerade weil die Schlachthöfe halt für einen Ausbruch oder eine Verschärfung der Corona-Situation mitverantwortlich sind. Und genau, deswegen haben wir gedacht, okay, es ist eigentlich nicht verantwortbar, diese Industrie auch in dieser Zeit oder vor allem in dieser Corona-Zeit in Ruhe zu lassen, sondern wir müssen weiter dafür kämpfen, dass die Schlachthöfe so schnell wie möglich geschlossen werden. Deswegen haben wir uns dazu entschieden. Und ja, wir konnten auch sehr viele Leute mobilisieren, die dort mitgemacht haben. Wir waren vor Ort mehr als 60 Leute, was gerade für diese Zeit sehr viel ist. Der Schlachthof konnte an mehreren Punkten blockiert werden. Es gab zwei Tore, die mit Sitzblockaden blockiert werden konnten. Aber auch auf dem Gelände sind Aktivisten auf das Gelände gegangen, haben sich auf das, haben das Dach besetzt, da große Banner rangehängt und sich dort angekettet. Und es haben sich andere Aktivistinnen auch an die Verladungsrampen gekettet, wo die Schweine reingetrieben werden normalerweise. Die Blockade konnte für etwa 10 Stunden aufrechterhalten werden, was total super ist. Es kam viel Presse vor Ort. Wir konnten viele Interviews geben, unser Anliegen dort und unsere Forderungen gegenüber der Presse kundtun, die das wiederum in Medien verarbeitet haben. Und so viel zu dem Ablauf der Aktion. Mhm.
Okay, und wie sieht es mit der Polizeigewalt aus? Also gab es da vor Ort irgendwelche Dinge, die euch aufgefallen sind? Wie ist die Polizei vorgegangen? Hast du das Gefühl, oder habt ihr das Gefühl gehabt, dass sie schon so ein bisschen routinierteren Ablauf haben, mit solchen Blockaden umzugehen?
Also erstmal war die Polizei sehr überfordert, wusste es die ersten Stunden nicht so richtig, was sie machen sollen, wie sie mit dieser Blockade umgehen sollen und haben erstmal eher so als beobachtet, sich in Hintergrund gehalten und Verstärkung angefordert. Insgesamt kam es nach einigen Stunden, war die Situation recht angespannt. Auch Tierhalter, Landwirte und Tierhalter jetzt aufgerufen haben, dorthin zu kommen und gegen diese Blockade zu demonstrieren. Dazu muss man sagen, dass es insgesamt das Thema da gerade sehr aufgeheizt ist, in Schleswig-Holstein vor allem, weil halt viele Schlachthöfe wegen Corona nur noch weniger produzieren als sonst und einige Schlachthöfe auch dicht sind und durch die Schweinegrippe viel weniger Fleisch exportiert wird, dadurch, dass China beispielsweise den Import eingestellt hat von deutschem Fleisch und deswegen viele Landwirte, Schweinehalter ihre Schweine nicht mehr loswerden und ein sogenannter Schweinestau entsteht. Diese Landwirte sind ziemlich sauer und haben uns ein bisschen an diesem Tag als zusätzliche Schuld oder so wahrgenommen und haben dazu aufgerufen, vor Ort hinzukommen und teilweise haben die auch zu Gewalt aufgerufen. Die Polizei hat genau uns jetzt nicht mit angegriffen mit Pfefferspray oder Knüppeln, wie wir es von anderen Protesten kennen, aber sie hat Aktivistinnen weggetragen, hat teilweise auf dem Dach Aktivistinnen irgendwie gekesselt. Dort kam es teilweise zu gefährlichen Situationen, wo zum Glück niemand zu Schaden gekommen ist. Ja, und es wurden Personalien von sehr vielen Leuten aufgenommen, auch von Leuten, die gar nicht an der Blockade beteiligt waren, sondern mit Transparenten dort vor Ort demonstriert haben.
Nochmal zum Thema Repression. Könnt ihr so ungefähr einschätzen, was da auf euch zukommt?
Ja, das ist halt, wir haben uns natürlich gut vorbereitet auf diese Aktion. Es wussten alle, worauf sie sich einlassen. Aber ja, so richtig kann man das halt immer erst sagen, wenn nach ein paar Monaten, ob tatsächlich gegen Aktivistinnen ermittelt wird. Es haben einige der Aktivistinnen haben ihre Identität verweigert. Das heißt, sie haben keinen Ausweis oder keine Dokumente mit zur Aktion genommen und ihre Finger und ihr Gesicht angemalt, sodass irgendwie keine Fotos von ihnen gemacht werden konnten oder keine Gesichter zu erkennen sind und auch keine Fingerabdrücke genommen wurden. Da schätzen wir es so ein, dass auch deren Identität nicht rauskommen wird, sodass sie keine Strafbefehle zugestellt werden können und sie deswegen nicht vor Gericht landen. Und gegen weitere Aktivistinnen, die ihre Personalien rausgegeben haben, hat die Polizei von Nötigung und Hausfriedensbruch gesprochen vor Ort, wobei wir natürlich man nie sagen kann, ob sie damit nicht durchkommen. Also erfahrungsgemäß ist ein Großteil der Fälle, wo die Polizei das vor Ort androht, wird das nicht umgesetzt oder nehmen das die Staatsanwaltschaften auch nicht an. Wir sind natürlich auf gerichtliche Situationen irgendwie vorbereitet. Wir haben Anwältinnen, die Aktivistinnen gegebenenfalls unterstützen würden und genau sammeln auch jetzt schon mal Geld für Repressionskosten beispielsweise.
Es gab ja auch so ein bisschen Kritik, also vor allem wahrscheinlich auf Social Media, zum Thema, also eure Aktionform zu der Schlachthofplakade, dass dann ankommende Transporter mit Schweinen eben längere Wartezeiten haben müssten und das ist ja wurde sich so ein bisschen drüber aufgeregt. Mich würde eure Sichtweise auf die Dinge interessieren und eben auch so in dem Hinblick, ob es vielleicht auch strategisch eine Idee wäre, nicht quasi am Ende der Kette anzusetzen, quasi vor den Schlachthöfen zu protestieren und sie zu besetzen, sondern halt eher an den Anfang der Kette zu schauen, also eher so die Besamungsstation und die Brütereien. Das war so eine Frage von mir an euch.
Also wir haben darüber viel nachgedacht und auch diskutiert im Bündnis und auch bei der Aktionsvorbereitung wurde darüber viel gesprochen, weil das tatsächlich ein Dilemma ist. Also man greift ein in so einen Prozess, bei dem eben lebende, fühlende Tiere davon betroffen sind. Also gibt es auch immer Stimmen dagegen, die sagen, man sollte diese Aktionsform nicht wählen. Es wurde sich trotzdem dafür entschieden, weil einfach Schlachthöfe so ein zentraler Ort sind für die Tierindustrie, wo man eben effektiv stören kann und wo man auch eine große Öffentlichkeitswirkung erreicht und das auch symbolisch so total einleuchtet, warum ein Schlachthof blockiert wird, ja. Also weil man eben das nicht nur die Industrie irgendwie stören will, sondern auch das Töten der Tiere, das Verarbeiten der Tiere zu Waren verhindern will. Und was das dann konkret für die Tiere bedeutet, ist tatsächlich schwer einzuschätzen, würde ich sagen. Also es stimmt schon, dass gerade, also es gab auch schon Blockaden zum Beispiel im Sommer bei Hitze oder so, da ist es nochmal viel verschärfter, würde ich sagen. Wie schlimm das dann für die ist, ist schwer zu beurteilen, zumal ja deren ganzes Leben halt ein einziges Elend ist und sie eben danach der gewaltsame Tod erwartet. Also es ist auch irgendwie makaber, so zu denken, es sei irgendwie gut, wenn sie möglichst schnell geschlachtet werden, ja, weil es natürlich auch um ihr Leben geht. So, und aus unserer Sicht sollten sie weder gefangen gehalten noch auf diese Weise transportiert noch getötet werden. Und deswegen, ne, wenn es eben negative Effekte auf die Tiere tatsächlich hat, ja, dann nehmen wir die in dem Moment ungern, aber dann doch in Kauf, weil wir hoffen, dass wir mit der Aktion dazu beitragen können, dass insgesamt eben die Tierindustrie ins schlechte Licht gerückt wird, gestört wird und dann Schritt für Schritt abgebaut und schließlich abgeschafft wird und damit eben insgesamt massives Tierleid verhindert wird. So, das ist das Ziel. Also andere Aktionen sind machen wir ja auch und denken auch darüber nach, wo noch gute Orte wären. Man muss halt immer gucken, Besamungsfirmen zum Beispiel, da ist einfach nicht so ein Verkehr, ne, da fahren jetzt nicht so Transporter, das ist auch oft nicht so zeitkritisch, dass da irgendwie, ne, ständig irgendwie Kette am Laufen bleiben muss, sonst entstehen Verluste. Bei Brütereien, je nachdem, hat man ähnliche Probleme. Ne? Also da sind auch schon lebende Tiere im Spiel. Futtermittelwerk zum Beispiel wurde blockiert schon mal bei von Wiesenhof. Das käme auch wieder in Frage, wenn wir bei der PAW-Zentrale, wie ursprünglich geplant, die Massenaktion nächstes Jahr machen. Also ja, es ist auf jeden Fall ein Ziel, wenn die, so dazu haben wir auch einen Bündnisbeschluss, wenn quasi die Wirkung gleich ist, dann die Aktionsformen zu wählen, wo keine Tiere irgendwie schlechtere Situationen gebracht würden oder irgendwie negativ betroffen sein könnten.
Ja, vielleicht auch noch zusätzlich, ja, weshalb wir auch jetzt gerade unsere Schlachthöfe aus Ziel oder gerade einen Schlachthof als Ziel genommen haben, ist auch gerade in dieser Corona-Krise Schlachthöfe erwiesenermaßen permanent irgendwie Hotspots von Corona-Ausbrüchen sind, was daran liegt, dass die Arbeiterinnen einfach zu dermaßen schlechten Bedingungen dort arbeiten und leben müssen, dass es halt nicht vermittelbar ist, dass halt irgendwie so viele Menschen in ihrem Privatleben irgendwie so viele Einschränkungen eingehen müssen, was ja auch richtig ist, dass das irgendwie passiert, aber zeitgleich bleiben halt diese Schlachthöfe, wo es die ganze Zeit zu Corona-Ausbrüchen sind, am Laufen und gefährden auch halt die ganze Gesellschaft mit diesem Virus, weshalb ja, wir uns auch gerade in dieser Zeit dazu entschieden haben, okay, wir machen da Druck, genau, was gerade relevant ist und sorgen dafür, solange wie wir es halt konnten, für ein paar Stunden, dass diese Schlachthöfe zumindest für diesen Tag irgendwie dicht waren. Ja, und wir damit unsere Forderung nach der Schließung von allen Schlachtfabriken irgendwie einen guten Ausdruck verleihen konnten.
Wir haben gerade den ersten Teil des Interviews gehört mit den Aktivistinnen des Bündnis gemeinsam gegen Tierindustrie, die ihre Aktionen an der Schlachtfabrik von Tönnies beschrieben haben. Tatsächlich ist die Kritik und auch der Abscheu vor Schlachtfabriken nichts Neues. In dem Buch »Das Schlachten beenden« gibt es einen Text von Tolstoi, der 1892 ein Schlachthaus bericht und dann die Konsequenz, die das Erlebte auf ihn hat, beschreibt. Und ja, dieser Bericht wurde tatsächlich schon in der damaligen Zeit in ziemlich viele Sprachen übersetzt und war für viele Menschen Ausgangspunkt oder Beginn einer vegetarischen Lebensweise damals und eben auch Beginn der vegetarischen Bewegung in Russland. Interessanterweise hat er sich nicht nur mit der Ausbeutung und Unterdrückung der Tiere beschäftigt, sondern hat schon damals auch in den Begegnungen mit den Menschen ja, kritisiert, dass auch in dem Beruf des Schlachters ja, eine Widernatürlichkeit der menschlichen Seele ganz klar zu erkennen ist. Und davon handelt das Zitat, welches ich aus dem Text »Die Fleischesser«, die erste Stufe, vorlesen möchte. Es ist entsetzlich. Entsetzlich sind nicht nur die Leiden und der Tod der Tiere, sondern auch die Tatsache, dass der Mensch ohne alle Notwendigkeit sein Gefühl der Teilnahme und des Mitleids für andere lebende Wesen zum Schweigen bringt und sich selbst Gewalt antut, um grausam zu sein. Und wie tief liegt im Herzen des Menschen das Verbot, ein lebendes Wesen zu töten?
um diese Dissonanz aus den Realitäten einer Tötungsarbeit und dem menschlichen Mitgefühl zu verschleiern und werben oder sind viele der Big Player auf Werbung angewiesen. In diesem Zusammenhang haben wir uns auch die Seite von zum Beispiel Tönnies mal angeguckt. Tönnies wirbt für sich mit vier zentralen Themen oder Werten, nach denen sie ihre Strategien angeblich ausrichten. Diese sind Respekt, Fairness, Zuverlässigkeit und Offenheit. Außerdem wirbt Tönnies für sich mit Themen wie Tierschutz, Lebensmittelsicherheit, Tierwohl und Teamorientierung als Arbeitgeber. Wenn wir jedoch Berichte von MitarbeiterInnen hören oder lesen oder auch die in den Medien angekommenen Skandale anschauen, wird schnell klar, diese werbewirksamen Worte und die Realität könnten kaum weiter auseinander liegen. Dazu wollen wir mal ganz kurz in ein paar Berichte reinhören.
Wir wurden wie Sklaven behandelt, das fällt mir ein. Die Arbeit war stressig, die Schichten extrem lang und zwischen den Schichten gab es kaum Ruhezeiten. Ich wurde ununterbrochen von A nach B gescheucht, um dies zu tun, jenes zu tun und dann bist du einfach erschöpft. Das ist hart, den ganzen Tag auf den Beinen zu sein. Du bekommst Armschmerzen, Rückenschmerzen, alles tut weh und die ganze Zeit sind die Vorarbeiter da und halten dich an, schneller zu arbeiten. Manchmal haben die Schläge verteilt. Der psychische Stress durch die Vorarbeiter, das war eigentlich das Schlimmste. Der psychische Stress ist nicht auszuhalten. Damit kann nicht jeder umgehen. Durch die langen Arbeitszeiten kann man auch nie irgendetwas anderes tun. Man kommt aus dem Stress nicht mehr raus. Und man darf auch nicht vergessen, dass es eine psychische Belastung ist, zu sehen, wenn die Tiere zum Beispiel nicht richtig betäubt werden und noch leben, sich noch bewegen, schreien, wenn sie ins heiße Brühbad kommen. Der Ablauf von der Betäubung bis zum Tod der Tiere läuft nie reibungslos. Aber solange kein Tierarzt dabei ist, wird das ignoriert. Nur wenn die Tierärzte da sind, wird nach Regeln gearbeitet. Nur wenn Kontrollen angekündigt waren, wurden die Regeln eingehalten. Aber dann haben wir vorher Bescheid bekommen. Wenn nicht, musste so gearbeitet werden, wie es am schnellsten geht. Auch wenn zum Beispiel mal ein halbes Schwein runtergefallen ist. Wenn ein Tierarzt das gesehen hat, musste es weggeschmissen werden. Wenn nicht, wurde es wieder aufgehängt. Wir haben den Mindestlohn schon bekommen, auf dem Papier. Unsere Arbeitszeiten waren aber viel länger. Ich habe ja schon erwähnt, auch wenn ich 15 Stunden gearbeitet habe, wurden mir nur 8 bezahlt. Kontrolliert wurde das nie und niemand würde dir aufschreiben, dass du 21 Stunden gearbeitet hast.
Das Thema Tierwohl und Tierschutz im Zusammenhang mit Massenschlachtung als Aushängeschild zu verwenden, ist so dreist und widerlich, dass ich es an dieser Stelle darauf nicht eingehen werde. Aber ich möchte gern auf die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie eingehen. Eine Ursache für die eben gehörten schlechten Bedingungen sind unter anderem die Beschäftigung von Arbeitskräften über SubunternehmerInnen und Werkverträge. Das bedeutet, dass ArbeiterInnen nicht direkt bei dem Unternehmen angestellt werden, das den Schlachthof betreibt und damit dieses auch nicht für sie rechtsverbindlich zuständig ist. Stattdessen werden Aufträge an SubunternehmerInnen oder Einzelpersonen ausgelagert, die oft über eine Pauschale für ein sogenanntes Werk bezahlt werden. Unter einem Werk versteht Mensch dann ein bestimmtes festgelegtes Gewerk, das nicht über Leistung, sondern über Erfolg definiert ist. Also in der Fleischindustrie zum Beispiel XY zerlegte Schweine im Zeitraum Z. Der Begriff Werk wird in den letzten Jahren sehr frei auch definiert. Das Subunternehmen haftet dann selbst für das erstellte Werk und legt auch fest, wie und womit es erstellt wird. Auf diese Weise entziehen sich deutsche Großunternehmen oft der Verantwortung für die in ihrem Auftrag stattfindenden Produktionsprozesse. Das Ergebnis zählt und wird beworben, der Weg dorthin wird über ganze Subunternehmerketten verschleiert. Die Subunternehmen stellen dann für einen extrem niedrigen Lohn eigene, in Anführungszeichen billige Arbeitskräfte, zum Beispiel aus Osteuropa an, um möglichst kostengünstig das vereinbarte Soll zu erreichen.
und somit mehr Gewinn von der gezahlten Pauschale zu behalten. WerkvertragsarbeiterInnen müssen für ihre Sozialversicherung selbst aufkommen und fallen zusätzlich nicht unter feste Tarifverträge oder Urlaubsregelungen. Eigentlich dürften sie auch nicht in die Betriebsabläufe des Auftraggebers eingebunden sein und müssten ihre Arbeitszeit selbstständig festlegen dürfen. In der Realität ist das jedoch selten der Fall. Gleichzeitig gibt es keine klaren Regelungen zur Abgrenzung zwischen Werkverträgen zu einem abhängigen Arbeitsverhältnis. Diese Arbeiterinnen sind also nicht arbeitsrechtlich geschützt, können also in ihren Löhnen völlig gedrückt werden, erhalten keinen Arbeitsschutz, oftmals auch keine medizinische Versorgung und müssen häufig unter extremen Umständen und mit vielen unbezahlten Überstunden arbeiten, da diese in den Werkverträgen nicht geregelt werden. Es gibt kaum einen Unterschied zu Leiharbeiterinnen, nur dass die andere Bezeichnung bzw. die andere Regelung dafür sorgt, dass sie nicht in den jetzt inzwischen bestehenden Tarifvertrag für Leiharbeiterinnen fallen. Weiterhin führt die Auslagerung der Aufträge an Subunternehmen zu extremer Unübersichtlichkeit des gesamten Anstellungssystems und damit zu nahezu unmöglich gewordener behördlicher Überprüfung. Diese Problematik findet sich auch nicht nur in der Fleischindustrie, sondern auch zum Beispiel in Landwirtschaft, Bau und anderen Bereichen. Und als nächstes hören wir nochmal einen Auszug aus einem Bericht zu den Arbeitsbedingungen.
Nach Gewerkschaftsschätzungen sind bis zu 80% der Belegschaft, die im Kernbereich der Produktion tätig sind, über Subunternehmen angestellte Werksvertragsarbeiter. Wie viele Menschen das deutsche Fleischkapital genau für seine Profite arbeiten lässt, weiß allerdings niemand. Die Beschäftigungsverhältnisse sind undurchsichtig. Das hat System. Bei den Abgezockten handelt es sich vor allem um Arbeitsmigranten aus Osteuropa, die das Kapital so systematisch überausbeuten kann. Der Anteil der Beschäftigten in der Fleischindustrie ohne deutschen Pass hat sich in den letzten 10 Jahren mehr als verdreifacht, wie aus der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Partei Die Linke hervorgeht. In den Schlachthöfen war 2018 knapp jeder zweite Beschäftigte Ausländer. Viele der ausländischen Kollegen sprechen kein Deutsch, kennen ihre Rechte nicht und sind auf das Geld angewiesen.
Die ArbeiterInnen aus Osteuropa werden während der vereinbarten Zeit der Beschäftigung hier in Containern und Billigwohnungen untergebracht, oft in so großer Zahl, dass Erholung, Hygiene und andere Grundbedürfnisse unerfüllbar bleiben. Das hat vor allem während einer Pandemie katastrophale Auswirkungen, wie die Berichte über das Infektionsgeschehen bei Tönnies in den letzten Monaten zeigten.
From the window, I see the mountains. They roll like tidal waves across the horizon. The rain cascades down like lava, it consumes everything on its journey to the bottom. From the window, I hear the aching groaning wind. It forces its way through the cracks onto my skin. I long to climb out, to be swept up in its wrath, but I can't break through the bars that keep me in. There's nothing I want more than to sleep under the night sky, hear the animals as they go about their lives, feel the fire warm my body, feel the mud under my toes. But tonight, this hell keeps me in close. The trees form a secret green embrace, their arms beckoning to swallow me whole. I want to climb over these rooftops and over these fences and escape to the places none of these gods would go. Cause there's nothing I want more than to sleep under the night sky, hear the animals as they go about their lives, feel the fire warm my body, feel the mud under.
weitere Frage, die ich hätte, die ihr vielleicht auch im Bündnis schon besprochen habt miteinander, ist, was ist denn konkret für Schritte bedarf, um einen gesamtgesellschaftlichen Wandel eben voranzutreiben, beziehungsweise die Tierausbeutung oder ein Ende der Tierausbeutung einzuläuten?
Also wir haben, würde ich sagen, im Bündnis noch nicht so viel darüber gesprochen, dass, also immer wieder, aber es ist natürlich ein Riesenthema. Ich glaube, man muss auch ein bisschen gucken, welche Perspektive nimmt man ein. Also ich glaube, wenn wir jetzt entscheiden könnten, was zum Beispiel so von Seite des Staates oder von Seite so der Gesamtgesellschaft passieren müsste, dann sind das dann sind das Schritte wie, es muss die Produktion komplett umgebaut werden, es muss auch Maßnahmen geben, wie der Konsum verändert werden soll. Ne? Wenn wir die Tierindustrie abschaffen wollen, dann kann auch der Fleisch- und Tierproduktkonsum nicht so bleiben, wie er ist. Auch dazu muss man beitragen. Und dann wollen wir auch, dass sich die Organisation der Landwirtschaft verändert und die ganze Wirtschaftsweise. Also dass zum Beispiel eine Forderung von uns ist, dass die Konzerne der Tierindustrie vergesellschaftet werden und eben nicht nur eine Produktion, die auf Pflanzenbasis aufgebaut ist, passiert, sondern auch die ökologisch und solidarisch organisiert ist. Und das sind quasi so Maßnahmen, die geschehen müssen, die aber natürlich wir nicht als Bündnis bewirken können, weil wir eben die entsprechende Macht nicht haben. Das heißt, was passieren muss, damit überhaupt solche größeren gesamtgesellschaftlichen Veränderungen möglich sind, würde ich sagen, ist eben eine viel stärkere Organisierung, eine viel stärkere Bewegung gegen die Tierindustrie, zu der wir eben beitragen wollen mit dem Bündnis, die auch über verschiedene Bewegungen hinweg reicht, also das auch als Querschnittsthema zu begreifen. Und ja, Aktionen machen, zivilen Ungehorsam, damit die realen Konzerne stören, in die Öffentlichkeit rücken und auch die quasi den gesellschaftlichen Diskurs zu dem Thema verändern. Also jetzt ist zwar schon ziemlich durchgedrungen, würde ich sagen, jetzt gerade dieses Jahr mit den ganzen Vorfällen an Schlachthöfen nochmal verstärkt, dass es so nicht weitergehen kann in der Tierindustrie aus verschiedenen Gründen. Aber es ist immer noch, würde ich sagen, weit geteilte Idee, dass es halt, dass relativ kleine Veränderungen ausreichen jetzt. Und was es aber braucht, ja, aus unserer Sicht, ist tatsächlich der drastische Reduktion, Abbau, Abschaffung der Tierindustrie, und darüber muss viel mehr gesprochen werden und das muss sozusagen viel, viel deutlicher werden, auch in der öffentlichen Wahrnehmung und in der öffentlichen Diskussion. Und ich glaube, da sehen wir dann unsere Rolle als Bündnis eben auch an dieser Diskussion mitzudrehen durch Aktionen, aber auch ja dadurch, dass wir uns auch selber in den Diskurs eben einmischen mit unseren Positionen.
Wie wir gerade gehört haben, scheint die bioökologische Landwirtschaft eine sinnvolle Perspektive zu sein, für ein Klima-, Mensch- und tiergerechte Versorgung zu gewähren. Wenn wir uns aber die Biolandwirtschaft genauer anschauen, stellen wir eigentlich fest, dass es so gut wie kein tierleidfreies Essen gibt. Also tatsächlich wird in jeder Form von Landwirtschaft Tieren geschadet. Mindest dadurch, dass sie von ihrem bisherigen Lebensraum vertrieben werden, den Menschen für sich zum Beispiel als neues Ackerland beanspruchen. Also wenn behauptet wird, vegan stünde für Tierleid frei, dann ist das leider ziemlich Quatsch und muss eben weitergedacht werden.
Es gibt halt zwei so Strömungen im Ökolandbau. Ein Teil ist diese sogenannte biologisch dynamische Wirtschaftsweise, die Landwirtschaft als einen Organismus versteht, zu dem Tierhaltung auf jeden Fall dazugehört. Entwicklung dieser biodynamischen Landwirtschaftskonzepts war Rudolf Steiner, der ebenfalls die anthroposophische Theorie, diese spirituelle und esoterische Weltansicht begründet hat, die eben die Beziehung des Menschen zum Übersinnlichen und dem Kosmos beschreibt. Diese Strömung an sich birgt schon immer Kontroversen mit sich, da er sich eben zeitgenössisch auf sozialdarwinistische und rassistische Aspekte bezieht, die damals eben diskutiert werden. Aber darum geht's gerade nicht, sondern um den biodynamischen Landbau. Und den finden wir heute vor allem mit diesen Gedanken bei Demeter-Landwirtschaften. Und Demeter ist eben dort verpflichtend, dass Tierhaltung gehört eben zum Leitbild. Und sie reden zwar darüber, dass es über eine Art Gerechthaltung hinausgeht, dass zum Beispiel die Demeter-Kühe ihre Hörner behalten dürfen aus Respekt zu ihrer Integrität oder diese Bruderhahn-Projekte dort unterstützt werden, dass sie eben männliche Küken aufziehen. Aber es ist eben halt und bleibt Tierhaltung. Und witzig, ich fand noch abgefahren, dass sozusagen dieses Leitbild der Demeter-Tierhaltung sich, sie sagen so, das bezieht sich nicht auf das Wildtier, sondern eben auf das Haustier, das eben mit uns Menschen seit der neolithischen Revolution, wo wir eben sesshaft geworden sind und die das auch ermöglicht haben, dass das so eine gemeinsame, wir uns da in so einem gemeinsamen Evolutionsprozess befinden, wo ich mich so ein bisschen gefragt habe, wessen Evolution wurde da eigentlich so ein bisschen eingeschränkt?
Diesen tradiert historisch und zurückreichenden Bezügen gibt es zum Glück auch moderne Ansätze im Biolandbau und wir sprechen ganz kurz vom biozyklisch-veganen Landwirtschaft. Das bedeutet, sie verzichtet auf jeglichen Dünger tierlicher Herkunft. Also die Nährstoffbereitstellung wird stärker über die Fruchtfolge bestimmt, Einsatz von pflanzlichen Kompost und biozyklischer Humuserde und statt zum Beispiel Schädlingsabwehr gibt es eben vorbeugende Maßnahmen, wie zum Beispiel die Nützlingsförderung. Es gibt ein Beispiel dafür, wo ihr auch gerne euch selbst mal informieren könnt oder es könnt auch Hofführungen mitmachen. Das ist der bio-vegane Hof Hausmann hier in Sachsen. Wir würden das noch verlinken.
Ich habe mitbekommen, dass sogar die internationale Presse sich eingeschaltet hat, also vor allem bei der Schlachthofblockade, glaube ich, im August, hat ja sogar die New York Times darüber berichtet. Und mich würde mal interessieren, ob ihr einen Einblick geben kann, wie der Protest auf internationaler Ebene aussieht und ob es so vergleichbare Bündnisse gibt.
Ja, also jetzt so den großen Weltüberblick haben wir, glaube ich, nicht. Also wir haben zum Beispiel eine befreundete Gruppe, kann man auch sagen, weil wir mit denen jetzt öfter schon gesprochen haben, ist in den Niederlanden. Da ist ja auch eine sehr ähnliche Situation, auch eine sehr starke Tierindustrie, die für die Landwirtschaft dort sehr prägend ist und auch wo große Player, teilweise auch dieselben wie hier, aktiv sind. Und da hat sich auch kürzlich dieses Jahr ein Bündnis gebildet, das heißt Slaut Vion, also Vion schließen, den großen Schlachtkonzern. Und die bestehen auch aus Leuten so aus der Tierrechtsszene, auch aus Bürgerinitiativen, die sich gegen die Betriebe richten und auch aus Leuten, die sich eben für die Arbeitsbedingungen engagieren wollen da und das auch tun eben in dem Bündnis dann. Genau, das gibt's. Und dann, was ich noch kenne, ist ja Animal Rebellion. Das ist so eine Art Ausgründung aus Extinction Rebellion, die es auch in Deutschland gibt, die auch und eben auch in einigen anderen Ländern, die haben wiederum mit uns gemeinsam, dass sie das Klima- und das Tierthema so eng zusammenknüpfen und da eben auch gegen die Tierindustrie agieren mit der Begründung, dass sie eine wichtige Ursache der Klimakrise ist. Und die sind in Großbritannien sehr stark, zum Beispiel haben da sehr große Massenaktionen durchgeführt. Letztes Jahr vor allem sind natürlich jetzt auch durch Corona eingeschränkt.
Ja, und sonst gibt es auf der ganzen Welt halt Gruppenbewegungen, Menschen, die irgendwie gegen die Agrarindustrie oder auch gegen die Tierindustrie aktiv sind, für eine ökologische und solidarische Landwirtschaft kämpfen. Beispielsweise gibt es in Lateinamerika schon sehr lange einen sehr starken Widerstand von kleinen Bäuerinnen und indigenen Menschen, die gegen Regenwaldrodung für Weideflächen und Futtermittelanbau kämpfen. Und genau, wir haben auch solche Proteste im Blick und versuchen da auch versteckt irgendwie Kontakte aufzubauen und gegenseitig miteinander aufeinander zu beziehen.
Sehr gut. So, jetzt komme ich so ein bisschen zu meiner letzten Frage. Und zwar hätte ich gerne so einen kleinen Ausblick oder wie es bei euch weitergeht beim Bündnis, was ihr noch so vorhabt und vor allem, wie Menschen euch unterstützen können.
Ja, also Leute können uns am besten dadurch unterstützen, dass sie mitmachen und sich eben in unsere Strukturen einbringen. Also wir haben Menschen an ganz verschiedenen Orten, die fürs Bündnis aktiv sind. Und es gibt alle paar Wochen überregionale Bündnistreffen, die jetzt derzeit meist online stattfinden. Das bleibt aber hoffentlich ja nicht so. Und da kann man also hinkommen und dann auch in AGs mitmachen zu verschiedenen Bereichen. Presse-AG, Mobilisierungs-AG, Antirepressions-AG, Aktions-AG und dergleichen. Und da braucht es also immer Leute, gerade jetzt tatsächlich durch Corona und das dadurch, dass so viel online lief, haben auch ein paar es nicht geschafft, so dabei zu bleiben, sage ich mal. Also umso wichtiger ist es, dass auch noch neue Leute dazukommen. Dann, was wir vorhaben, ist eben, das wird jetzt auch bei den nächsten Bündnistreffen, das kommende ist 21. 22. November, wird das beraten und dann auch entschieden werden, was wir eigentlich jetzt nächstes Jahr machen, ob wir jetzt schon eine, wie ursprünglich mal geplante Massenaktion mit Aktionscamp und zivilen Ungehorsams oder direkten Aktionen ankündigen können oder ob wir das damit noch warten, weil die Corona-Situation so schwer einzuschätzen ist. Also in dem Sinne genau kann ich jetzt das noch nicht sagen, weil dazu noch Entschlüsse getroffen werden müssen. Ich würde sagen, in jedem Fall werden wir Aktionen machen nächstes Jahr und auch weiter online was machen. Wir haben ja auch so digitale Formate angefangen, Podcasts und so ein Watchblog zur Tierindustrie. Und das wird weitergehen. Und wenn wer jetzt gar keine Zeit hat, sich quasi einzubringen in diesen Strukturen, der oder die kann natürlich auch auf dem Laufenden bleiben per Newsletter, über Social Media sind wir vertreten, uns da folgen, Sachen teilen. Ihr könnt uns auch Geld geben, natürlich. Wir haben auch ein Spendenkonto. Aber ja, am schönsten ist es, weil das natürlich so auch unsere Vision ist von der gesellschaftlichen Veränderung insgesamt, wenn Leute tatsächlich sich engagieren und aktiv werden und sich organisieren, gemeinsam mit anderen eben versuchen, real was zu verändern.
Ja, und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unser Bündnis irgendwie verbreitet, auf Social Media teilt, das hat Rick gesagt, aber auch genau auf unsere Webseite guckt. Wir haben da auch verschiedene Texte geschrieben, auch in der Corona-Krise jetzt, wo wir mehr Zeit hatten. Da freuen wir uns natürlich total, wenn ihr diese Formate auch irgendwie liest, anhört, aber auch verbreitet und an vielen Orten auf das Bündnis aufmerksam macht.
Das machen wir auf jeden Fall, indem wir euch schon mal bei uns in der Radiosendung verlinken.
Sehr gut, danke.
Das war das Interview mit Karl und Rieke, das wir im Vorfeld aufgenommen haben. Wir möchten an der Stelle nochmal herzlichen Dank sagen und wir wünschen dem Bündnis weiterhin Erfolg und alles Gute für die Zukunft.
Ja, die Stunde, die wir Zeit hatten, um euch Einblicke in das System Fleischindustrie zu geben, ist vorbei. Wir haben uns von historischen Bezügen zu den Unternehmen, deren Strukturen und Verstrickungen an sich und der Situation der Arbeiterinnen zu nochmal so einem Ausblick, wie Landwirtschaft und unsere Ernährungsgrundlage anders sichergestellt werden könnte, diesem Thema genähert. Durch die Zitate ist eigentlich auch schon so ein Eindruck entstanden, dass die Kritik am Fleischkonsum schon sehr alt ist. Tatsächlich hatte Tolstoi in dem Artikel, den ich schon vorher zitiert hatte, die Fleischesser den Verzicht auf Fleisch als erste Stufe zu einem moralischeren Leben propagiert. Daraus nochmal ein Ausschnitt. Ich will nur zeigen, dass es notwendig ist, nach und nach die nötigen Eigenschaften zu erwerben, wenn man zu einem moralischeren Leben gelangen will und dass diejenige Tugend, die man vor allen anderen erlangen muss, die Mäßigkeit ist und der Wille, seine Leidenschaften zu beherrschen. Beim Streben nach der Enthaltsamkeit muss der Mensch notwendigerweise eine gewisse bestimmte Ordnung befolgen und in dieser Ordnung ist in der ersten Tugend die Mäßigung in der Nahrung, das verhaltensmäßige Fasten. Genau, also er sagt weiterhin, dass ja quasi der Fleischkonsum einfach nur Luxus und Feinschmeckerei ist und dass darauf zu verzichten quasi die erste Stufe zu einem moralischeren Leben ist. Viele der Philosophen oder auch Aktivisten, die nach ihm kamen, wie Elise Reclus, Magnus Schwantje, haben das aufgegriffen und tatsächlich aber diesen individuellen Verzicht nicht nur so auf ihren eigenen Lebensbereich bezogen, sondern auch was als so einen widerständigen Akt gegen Ausbeutung. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich in dieser Frage auch mit zu behalten, dass nur durch den individuellen Verzicht auf Fleisch, dass das zwar ein guter Schritt ist, aber dieses ganze komplexe System, in das wir in den letzten Minuten Einblicke erhalten haben, damit nicht dann niedergeschmettert wird, sondern wie wir auch gehört haben durch die Aktivistinnen von dem Bündnis, dass es sehr viel aktive Interventionen und direkte Aktionen auch braucht, um dieses System zu Fall zu bringen und irgendwie auch immer wieder zu entlarven, was für eine Gewalt und Ausbeutung da dahinter steht und aber ja nur in so einem größeren kapitalistischen Rahmen von industrieller Landwirtschaft und industrieller Nahrungsbeschaffung überhaupt möglich ist. Also uns geht es darum, einfach hier nochmal einen Einblick zu halten, dass das ganze System der Fleischproduktion und eben auch die Schlachthöfe damit abgeschafft werden müssen. Und wir aber auch auf der anderen Seite aktiv an Alternativen arbeiten müssen in der Zukunft. Wie immer war die Musik, die ihr gehört habt, Creative Commons. Wir verlinken die Lieder auf unserer Seite. Wenn ihr die Sendung nachhören wollt, könnt ihr dies auf and.notraces.net und auf der Homepage der Freien Radios, freie-radios.net tun. Außerdem könnt ihr uns gern schreiben mit Kritik, Feedback, Anmerkungen und falls ihr mitmachen wollt, unter ahat@systemli.org. Dann bis in den Dezember. Danke, dass ihr zugehört habt.